Samstag, 17.30 Uhr, Stuttgart. Tobi braucht seinen Autoschlüssel, sein Auto braucht Benzin und er braucht die Adresse der Evangelischen Kirche in Balingen-Endingen am Wettbach 23. Er braucht auch noch freie Straßen und eine gute Fahrt. Die Band vom Jugo in Endingen, die braucht Strom, die braucht Nebel, die braucht Licht. Und Endingen braucht eigentlich auch einen McDonald's, oder?
Ja.
Hat er? Unglaublich, so bin ich da nicht vorbeigekommen. Und wir alle brauchen Glück, damit morgen der Nikolaus nicht mit Rute, sondern mit Geschenken kommt. Also, man merkt, wir brauchen ganz schön viel. Außer den lapidaren Dingen wie jetzt Autoschlüssel, Benzin und Adressen und dergleichen, da brauchen wir Menschen eigentlich noch einen Haufen anderer Dinge. Nahrung, Klamotten und Fußball. Aber wir brauchen auch Hoffnung. Wir brauchen Liebe. Und wir brauchen ein Zuhause. Also so viel steht fest, wir brauchen ganz schön viel. Aber es gibt auch jemanden, der braucht nichts. Er braucht keine Hoffnung, denn er ist die Hoffnung. Er braucht keine Liebe, denn er ist die Liebe. Er braucht auch kein Zuhause, denn er ist das Zuhause. Es gibt einen, der nichts braucht, weil er selber alles ist. Und so hart es klingt, dieser Gott, der braucht auch dich nicht. Viele Menschen leiden ja heutzutage an so einer Art Selbstüberschätzung und sie denken dann, Gott braucht mich. Henry Nouwen hat mal gesagt, die drei permanenten Versuchungen für Menschen, unentbehrlich sein, mächtig sein, bedeutsam sein. Unser Predigtthema heute räumt damit auf, Gott braucht dich nicht, wirklich, das ist auch kein Gag, er braucht dich wirklich. Die Bibel nämlich zeigt uns einen Gott, der ganz und gar nicht von uns abhängig ist. Im Psalm 147 heißt es zum Beispiel, der Herr zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Unser Herr ist groß und von großer Kraft und unbegreiflich ist, wie er regiert. Und der Prophet Jesaja stellt eine rhetorische Frage, als er schreibt, oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat des Herrn Sinn erkannt und wer ist sein Ratgeber gewesen? Antwort: Niemand. Niemand kann Gottes Ratgeber sein, denn er ist der Schöpfer und alles andere ist sein Geschöpf. So schreibt es später auch Paulus im Römerbrief, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Wer unter diesen Umständen noch denkt, Gott lässt sich irgendwie klein machen und begreifbar machen und er wird uns schon irgendwie brauchen, der irrt sich gewaltig. Gott braucht uns nicht. Aber, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema von heute, jemand hat mal gesagt, wir lieben es, gebraucht zu werden und wir brauchen es, geliebt zu werden. Wir lieben es, gebraucht zu werden, obwohl wir es eigentlich brauchen, geliebt zu werden. Die Qualität deines und meines Lebens wird tatsächlich extrem von diesen beiden Fragen bestimmt. Werde ich geliebt und werde ich gebraucht? Gott weiß das. Und er kümmert sich rührend um uns. Liebe schenkt er uns wie niemand anders sonst. Und er weiß auch, dass wir gebraucht werden wollen. Und deswegen heißt es in Epheser 2, Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk. Durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Schon gewusst? Gott hat etwas aus dir gemacht. Gott hat etwas aus dir gemacht, damit du gebraucht werden kannst. Also, Gott braucht dich nicht, aber er will dich gebrauchen. Wie er das tut, das werden wir uns jetzt gleich anschauen. Aber zuerst möchte ich noch ein Gebet sprechen. Wir reden mit Gott. Gott, danke für diesen Tag und danke für diesen schönen Abend, dass wir hier sein können beim Jugo und dass du zu uns sprechen willst. Bitte mach dich jetzt richtig erfahrbar und klar hörbar hier in dieser Kirche, in unseren Ohren und in unseren Herzen. Amen. Überschrift heute heißt also, Gott braucht dich nicht, aber er will dich gebrauchen. Und wir wollen heute jetzt anhand des Wortes Gottes, also aus der Bibel, drei Bilder oder drei Vergleiche anschauen, die verdeutlichen, wie Gott uns gebrauchen möchte. Erstens, er möchte uns gebrauchen wie ein zerbrechliches Gefäß. Paulus benutzt dieses Bild von diesem zerbrechlichen Gefäß in seinem zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth. Und da lese ich mal aus Kapitel 4, zwei Verse vor. Weil Gott uns in seiner Barmherzigkeit die unvergleichliche Aufgabe übertragen hat, seine Botschaft überall zu verkündigen, verlieren wir nicht den Mut. Diesen kostbaren Schatz tragen wir allerdings in einem zerbrechlichen Gefäß. Denn so wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Liebe Geschwister aus Balingen-Endingen, weil Gott uns die Aufgabe übertragen hat, seine Botschaft überall zu verkündigen, verlieren wir nicht den Mut. Diesen kostbaren Schatz, also diese Botschaft von Jesus, die tragen wir in einem zerbrechlichen Gefäß. Wir sind das Gefäß. Und wir sind zerbrechlich. Also, es ist und bleibt unsere Aufgabe als Christen, die Botschaft von der Liebe Gottes weiterzugeben, in Worten und in Taten. Falls du dich heute irgendwie fragst, ich weiß nicht so richtig, wozu ich berufen bin, was soll ich machen mit meinem Leben, falls es dir irgendwie langweilig ist oder falls dein Christsein etwas an Pep verloren hat, es könnte daran liegen, dass du diese Aufgabe aus den Augen oder aus dem Herzen verloren hast. Unsere Aufgabe ist, die Liebe Gottes weiterzugeben. Und bei uns Christen in Deutschland ist es ja ein bisschen so, wir haben viel Know-how, aber wenig know why. Ja, ich bitte dich, das Warum heute nicht zu vergessen. Bitte nicht vergessen, wozu wir eigentlich da sind. Kleine Zwischenbemerkung an dieser Stelle, wenn du jetzt heute hier sitzt und Gott eigentlich noch gar nicht so richtig kennst oder ihn, sagen wir mal, einfach noch nicht eingeladen hast, dein Freund zu sein, dann kannst du das ganz einfach machen. Sprich einfach ein Gebet und sag es ihm. Du kannst auch gerne nach dem Jugo hier nach vorne kommen. Es gehen ja die meisten Leute wahrscheinlich rüber ins Gemeindehaus, weil es da so leckere Pizza gibt. Aber du kannst gerne nach dem Jugo direkt noch hier vorkommen. Ich werde dann da sein und dann können wir zusammen auf sein Gebet sprechen, wenn du Gott einladen möchtest in dein Leben. Glaub mir, es gibt nichts Besseres, als das zu tun. Das war jetzt deine Zwischenbemerkung. Jetzt geht's weiter. Wir als Christen haben also die Aufgabe, das Evangelium weiterzugeben, schreibt Paulus. Und diesen Schatz des Evangeliums, den tragen wir uns in diesem zerbrechlichen Gefäß. Zerbrechliches Gefäß ist doch eigentlich komisch, oder? Wieso packt Gott den wertvollen Schatz in ein zerbrechliches Gefäß? Wir wissen doch alle, auf die Verpackung kommt es eigentlich an. Es muss doch da was aussehen, bitte schön. Ja. Und deswegen freuen wir uns ja übrigens auch, wenn Christen gut aussehen. Wenn wir zum Beispiel berühmte Sportler haben, die sich so zu ihrem Christsein bekennen. Der Kakao vom VfB ist ja auch ein toller Hecht. Ja. Jetzt ist er auch noch Nationalspieler geworden. Coole Sache. Oder wenn Obama sagt, dass er auch an Gott glaubt, das gefällt uns schon, oh ja. Aber hier lüftet jetzt Paulus ein göttliches Geheimnis für uns. Der ewige Gott verpackt den größten Schatz, den er hat, seine Liebesbotschaft, in eine zerbrechliche Verpackung. Irren, zerbrechlich, tönern, unansehnlich könnte man dieses Wort hier auch übersetzen, und genau damit sind wir gemeint. Tatsächlich, wenn uns ein bisschen was passiert, dann liegen schnell die Scherben auf dem Boden. Unser Leben gleicht ja in regelmäßigen Abständen einem Scherbenhaufen. Merkwürdig, dass Gott Leute will, die in der Welt nicht imponieren. Ich halte das eigentlich für eine der seltsamsten Entscheidungen Gottes. Er wählt dich und mich als Verpackung für die gewaltigste Botschaft der Weltgeschichte. Mal so überlegt, Gott hätte ja auch eine Feuerschrift am Himmel wählen können. Oder er hätte auch das himmlische 100.000 Watt Soundsystem verwenden können. Oder er hätte auch die Bibelsoftware 1.0 automatisch in jedes menschliche Herz programmieren können. Aber nein, Gott wählt den kleinen Tobi Werner aus Stuttgart dazu aus, damit seine Liebesbotschaft zu den Menschen kommt. Und er wählt dich aus. Gott möchte dich gebrauchen. Du musst nicht perfekt sein. Deine und meine Unzulänglichkeiten, so groß sie auch sein mögen, sie ändern nichts am großen, am fantastischen, am strahlenden Schatz des Evangeliums. Zweiter Punkt, Gott möchte uns gebrauchen wie Werkzeuge in seiner Hand. Das zweite Bild, also was uns die Bibel zeigt, wie Gott uns gebrauchen möchte, das kommt aus dem Römerbrief, und da heißt es im 6. Kapitel in Vers 13 folgendermaßen: Dient vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt, weil ihr mit Christus gestorben seid und er euch neues Leben schenkte, sollt ihr jetzt Werkzeuge in Gottes Hand sein, damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. Du und ich, wir sollen Werkzeuge sein. Manche drehen ja eh schon hohl wie ein Schraubenzieher. Oder es gibt auch echte Nervensägen. Sind immer noch besser als die Beißzangen, ja. Aber manche von uns sind ja schon auch irgendwelche Werkzeuge. Das Wichtige aber eigentlich bei Werkzeugen ist ja, wozu sind die da? Wozu dienen diese Werkzeuge? Und deswegen fordert uns ja auch der Römerbrief auf: Dient vielmehr Gott in allem, was ihr seid und habt. Diese Dienstfrage, die ist ja eigentlich die Lebensfrage von uns Menschen. Wem diene ich? Und das möchte ich dich heute eigentlich auch gerne fragen. Wem dient denn dein Leben? Wem dienst du? Damit meine ich jetzt nicht, wie ist dein ehrenamtliches Engagement, wie viel Zeit setzt du in der Kirchengemeinde ein oder hier beim Jugo, wie steht es um deine Spendenbereitschaft? Nein, ich möchte vielmehr fragen, was kommt bei deinem Leben raus? Für welche Ziele setzt du dich ein? Und was soll man sich später mal von dir erzählen? In einem alten Choral heißt es: In Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Was soll am Ende des Tages bei dir zu lesen sein? Was soll bei dir zu sehen sein? Ich finde es eine wichtige Frage, die man für sich beantworten sollte. Ich möchte aber dabei nicht stehen bleiben, sondern noch einen Schritt weiter gehen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was jetzt vielleicht so ganz speziell deine Aufgabe, also dein Dienst sein könnte? Wenn du überlegst, wie du so in deinem Leben als Christ weiterkommen willst, dann nimm dir doch vielleicht auch mal ein paar Minuten Zeit in der Stille und im Gebet und rede mit Gott über dein Leben und über deinen Dienst. Also wo er dich für seine Ziele einsetzen kann. Ich glaube, wenn man das macht, dann kann man sich ziemlich sicher sein, er hat auf jeden Fall eine Idee. Ich war kürzlich in Brasilien, in Sao Paulo, und habe da eine Freundin besucht, die bei uns im Jesus-Treff in der Gemeinde ist. Wir haben sie dort hingeschickt für ein Jahr. Und ich muss zugeben, ich war etwas gespannt, ob diese Kinderkrankenschwester Julia aus Bönnigheim in der Weltmetropole Sao Paulo im Drogensumpf und in einer unvorstellbar großen sozialen Not zurechtkommt. So sieht die aus. Da rechts bin ich. Also es war ein bisschen spannend, ja. So, ich glaube, sie ist jetzt 20 oder so, ne? Und so ein Jahr weg von zu Hause und auch noch in diesem brutalen Gebiet in Sao Paulo. Was ich jetzt sagen muss, nachdem ich sie besucht hatte, sie hat dort in diesem Dienst an den Ärmsten der Armen ihre Erfüllung gefunden. Sie wollte gar nicht mehr zurück von da. Sie war in diesem Rotlichtviertel Sao Paulos ein Werkzeug Gottes. Jetzt möchte sie eine Bibelschule machen und dann möchte sie möglichst schnell wieder dorthin zurück. Wir könnten also in der großen Welt Gottes gebraucht werden. Gott ist international. Also herzliche Einladung auch an dich. Aber wir brauchen vielleicht auch nicht unbedingt nach Brasilien oder sonst wo in die weite Welt gehen, denn hier gibt es auch genügend zu tun. Und um euch da auch ein kleines Beispiel zu demonstrieren, habe ich einen Freund von mir mit hierher gebracht. Er ist mit mir im Auto von Stuttgart hierher gefahren. Er heißt Boris und dem würde ich gerne jetzt zwei, drei Fragen stellen. Begrüßt ihn nochmal mit einem Endinger Applaus. Boris, hallo, schön, dass du mitgekommen bist. Der muss man sagen. Wer bist du so? Was machst du den ganzen Tag?
Ja, also ich bin der Boris, ich bin 29 Jahre alt, ich bin beruflich Ingenieur und tue der Welt was Gutes, indem ich Solarzellen baue.
Sehr schön. Du wohnst in Stuttgart-Ost?
Ja.
Richtig?
Genau.
Hat Gott in deinem Leben immer schon eine Rolle gespielt oder bist du ihm irgendwie besonders begegnet?
Ich habe das Glück, dass meine Eltern und meine Oma mir das auf den Weg gegeben haben. Ich bin damit also groß geworden und eine besondere Rolle eigentlich erst in den letzten Jahren. Ja.
Wie ist das passiert?
Ich, bevor ich studiert habe, habe ich eine große Leere in mir gefühlt. Also ich wusste nicht so recht, was soll ich mit meinem Leben anfangen. Du hast gerade vom Dienst für Gott gesprochen und ich hatte das Gefühl, dass ich nicht wirklich Gott gedient habe. Also ich hatte das Gefühl, dass ich mehr für mich selber lebe. Ja, und ich hatte das Gefühl, okay, dann jetzt möchte ich mal was Gutes tun. Und ich bin zu einer Gesellschaft gegangen, zur Evangelischen Gesellschaft Stuttgart, die sich um behinderte Menschen kümmert. Und dort habe ich einfach angefangen zu arbeiten, freiwillig. Ich wollte gar kein Geld dafür, ich wollte es auch nur kurz machen. Und ich habe dann dort behinderte Menschen kennengelernt und für sie gearbeitet. Und es hat mir so viel Spaß gemacht und ich war so glücklich damit, dass ich das eineinhalb Jahre lang gemacht habe. Und dann die 6 Jahre danach, noch während meinem Studium auch.
Ja. Jetzt kenne ich einen Freund von mir, der von dir betreut wird, weil, also er heißt Olli, ja, und er kommt eigentlich regelmäßig zu uns in Gottesdienst, in Jesus-Treff. Aber wenn man ihn so sieht, merkt man sofort, er hat nicht das Glück in seinem Leben gehabt wie wir. Was hat er für eine Krankheit und wie wirkt sich das aus?
Ja, der Olli hat leider ein großes Pech gehabt. Er ist in sehr jungen Jahren, mit 12 Jahren, an Multiple Sklerose erkrankt. Das ist eine ganz schlimme Krankheit. Und mit 18 Jahren war er bereits völlig bewegungsunfähig, also war nur noch im Rollstuhl und ist 24 Stunden lang am Tag auf Hilfe von seinen Pflegern, also von uns, angewiesen. Und ich habe den Olli damals kennengelernt, gleich am Anfang. Und als ich dann bei ihm gearbeitet habe, habe ich gemerkt, also ich habe dann erfahren, dass er auch Christ ist und dass er einen sehr, sehr starken Glauben an Gott hat. Und diese Arbeit bei ihm hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil wir haben oft über Gott geredet und es hat mich einfach fasziniert, wie stark sein Glaube ist, obwohl er jeden Tag diese Schmerzen hat und obwohl er jeden Tag diese Qualen erleiden muss. Und ich habe mich ganz dicke mit ihm angefreundet. Er ist also wie ein Bruder für mich, mehr als ein Bruder. Und ich bin wirklich die letzten 7,5 Jahre, da war ich immer bei ihm.
Wie sieht es so aus, wenn du dich um ihn kümmerst? Also er kann sich wirklich gar nicht mehr bewegen, das heißt, was macht man dann mit ihm zusammen?
Ja, also Olli ist wirklich komplett auf unsere Hilfe angewiesen, völlig bewegungsunfähig eben und wir müssen halt versuchen, ihm alles abzunehmen und er kann eigentlich nur mit uns kommunizieren, indem er langsam spricht, das fällt ihm sehr schwer und eben indem er hört. Also ist auch fast blind, das bringt diese Krankheit oft mit sich. Und eben, ja, also es ist oft ein sehr intensives, eine sehr intensive Beziehung mit ihm, wenn man dann den ganzen Tag mit ihm oder mehrere Tage hintereinander mit ihm verbracht hat. Und es schweißt irgendwie zusammen. Also wenn man dann eine Zeit lang mit ihm zusammen war, er ist auch ein ganz toller Mensch, er ist ein sehr gutmütiger Mensch. Und deshalb wollen alle, die bei ihm gearbeitet haben, waren von ihm begeistert und haben mit Freude bei ihm gearbeitet und ihm mit Freude gedient und geholfen.
Ja. Boris, Gott kann dich gebrauchen in Stuttgart-Ost, genauso ja. Wie jemand anders in Brasilien. Vielen Dank für deine Erfahrungen und deine Ehrlichkeit. Also du siehst, vielleicht muss man gar nicht so weit weggehen, um im Dienst für Gott jemandem zu helfen. Wir waren ja gerade bei diesen Werkzeugen, dass Gott uns wie Werkzeuge in seiner Hand benutzt. Und da ist eine ganz wichtige Eigenschaft von Werkzeugen, die ist, die Kraft, die ein Werkzeug bewegt, die kommt nicht vom Werkzeug selbst, sondern von demjenigen, der das Werkzeug in der Hand hat. Und ich finde das extrem beruhigend und sehr gut zu wissen für uns, wenn wir so an unsere Herausforderungen denken. Die müssen und können wir nicht alleine bewältigen. Die Kraft, mit der wir anderen dienen, die muss von Gott kommen. Und noch eine weitere wichtige Eigenschaft von Werkzeugen, die ergeben nur in der Mehrzahl Sinn. Im Werkzeugkasten braucht man nicht nur Zangen oder Sägen. Ein Hammer wäre auch nicht schlecht. Im Dienst für Gott ist genauso Vielfalt angesagt. Und hier beim Jugo ist auch Vielfalt gefragt. Dann kann man ganz schöne Dinge basteln und echt zusammen Großes erreichen. Und ich weiß auch, dass heute hier jetzt einige Werkzeuge, wahrscheinlich einige Hämmer sitzen, die vom Handwerker Gott benutzt werden wollen und noch nicht wissen, wo und wie. Dann würde ich dir vorschlagen, berate das doch mal mit Gott. Und hol dir gerne auch Rat von Schwestern und Brüdern, die mit dir darüber sprechen. Gott möchte uns gebrauchen wie Werkzeuge in seiner Hand. Und der dritte Punkt, Gott möchte uns gebrauchen wie Gesandte des Vaters. Dieses dritte Bild entdecken wir, wenn wir ins Johannesevangelium reinschauen, in diese Biografie von Jesus. Da steht die Geschichte der Heilung eines blinden Mannes. Jesus trifft diesen Mann, spuckt auf den Boden und schmiert den Brei aus Lehmspucke auf seine Augen. Und dann heißt es da, dann fordert er ihn auf, geh jetzt zum Teich Siloa und wasch dich dort. Der Blinde ging hin, wusch sich und als er zurückkam, konnte er sehen. Gott hat Humor, oder? Ihr wollt ein großes Wunder sehen? Hier. Warum tut Jesus das? Warum um alles in der Welt spuckt er auf den Boden? Ich glaube, damit wir über diese Frage nachdenken, wer oder was heilte eigentlich diesen blinden Mann? Die fabelhafte Speichelsalbe, das Wasser des Sees, mit dem was nachher abgewaschen hat, sein Glaube, wahrscheinlich keins von alledem. Die Antwort heißt schlicht und ergreifend Gott. Gott heilte den Blinden. Jesus will mit seiner Aktion ganz sicher gehen. Das ist kein mystisches Zeug, keine neumodische Salbe und auch keine Vitaminpillen oder Nahrungsergänzungsmittel sind, die den Blinden sehend machen. Und letztlich auch kein Jesus-Speichel. Es ist Gott selber, den wir hier am Werk sehen. Also, Jesus war der Ausführende, Gott war der Handelnde und Jesus sagt es einmal so, der mich gesandt hat, ist mit mir, ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Was er damit meinte, war letzten Endes, wenn mein Vater durch meine Lippen reden will, dann rede ich. Wenn mein Vater einen Menschen von den Toten auferwecken will, dann gebe ich dazu den Befehl. Wenn mein Vater auf dem Wasser gehen will, dann stehen ihm meine Füße zur Verfügung. Also, und wenn mein Vater spucken will, dann spucke ich. Jesus war ein Mensch, wie er sein sollte. Und Gott, sein Vater, lebte in ihm. An Jesus können wir sehen, was Gott mit uns eigentlich vorhat. Jesus hatte Gott das Recht eingeräumt, in seinem Leben zu tun, was er wollte. Jesus stand Gott jeden Augenblick seines Lebens zur Verfügung, ob er predigte oder ob er spuckte. Krasse Sache. Und ich glaube, jetzt sollten wir aus dieser Geschichte was lernen. In Johannes 20, 21 sagt Jesus zu seinen Nachfolgern den folgenden Satz. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Jetzt wird's ernst. Wie Gott Jesus geschickt hat, so sendet Jesus uns. Dich und mich. Kurz und knapp, wir sind Gesandte Gottes. Anders gesagt, Jesus in dir und die Welt schaut zu. Also, wenn du ein Kind Gottes bist und Jesus in dir lebt, sieht die Welt und dann sehen die Menschen um dich herum, deine Familie, deine Freunde, sie sehen Gott am Werk. Die sehen also am Ende nicht mehr dich, sondern sie sehen Gott bei der Arbeit. Schon mal drüber nachgedacht? Ein revolutionärer Gedanke, wie ich finde, und gleichzeitig eine starke Herausforderung. Stehst du Jesus so zur Verfügung? Hast du ihm dein Leben so überlassen, dass er seine Werke in deinem Körper tun kann? Hast du dich ihm so ausgeliefert, dass er Schaltzentrale, Mastermind und Regisseur sein darf? Wenn uns jemand fragt, warum Jesus auf die Erde kam, dann würden wir wahrscheinlich antworten, naja, damit er für uns stirbt, damit er uns erlöst und uns in den Himmel bringt. Es stimmt auch, aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Jesus kam nicht nur vom Himmel auf die Erde, um uns dann irgendwann von der Erde in den Himmel zu holen, obwohl er tatsächlich der Einzige ist, der das kann und auch tut, wenn wir ihn lassen. Nein, er kam auch, um sich selbst aus dem Himmel zu holen und in uns hineinzubringen. Jesus lebt in uns. Und damit bist du von Gott persönlich abgesandt. Unwahrscheinlich, unerhört und eigentlich auch schier unglaublich, oder? Aber das ist tatsächlich der Plan Gottes. Dass jetzt durch uns, Balinger, seine Botschaft und seine Kraft zu den Menschen kommt. Diese Botschaft der Versöhnung, seine Botschaft der Liebe, seine Botschaft der Heilung, und zwar zu den netten und zu den weniger netten Menschen. Gott will dich benutzen, damit seine Kraft zu den Menschen kommt. Deswegen gehörst du auch dazu. Zu dieser Gemeinschaft der Gläubigen seiner Gemeinde. Und von Dietrich Bonhoeffer, da stammt der Satz, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Ich wünsche mir das für uns und ich wünsche mir das auch für den Jugo hier. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, schön und gut, aber wie soll das jetzt gehen, dass durch mich Würstchen eine Kreisstadt wie Balingen oder eine noch viel größere Stadt als Endingen, ja, oder ein Land wie Deutschland verändert wird? Wie soll es gehen, dass durch mich tatsächlich diese Kraft Gottes zu den Menschen kommt? Ich hatte während meines letzten Besuchs in Brasilien eine ähnliche Konversation in dieser Riesenstadt Sao Paulo. Ich war da bei einem sogenannten Benefits-Churrasco-Essen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was es ist. Churrasco heißt, man grillt wahnsinnig viel Fleisch. Und Benefits heißt, alles, was reinkommt, ist für einen guten Zweck. Ja, also ich war bei einem Fleisch für einen guten Zweck. Und da waren also viele Leute aus unserer Partnergemeinde. Wir haben da so Connections zu einer Gemeinde in Sao Paulo. Waren viele Leute da und die hatten noch viel mehr Leute dazu eingeladen. Und es war also ein wildes Gewusel unter diesen Brasilianern. Und dann war auch ein Freund von mir, der, den ich zu diesem Churrasco-Essen eingeladen hatte, der also aus einer ganz normalen Familie kommt. Und der hat mich gefragt, als er auch so dieses ganze Leid und Elend gesehen hat, hat er gesagt, wo soll man da eigentlich anfangen? Alles, was wir hier tun können, für diese Menschen, die zu Tausenden auf der Straße leben. Alles, was wir hier tun können, ist doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. So viele Leute leben auf der Straße, so viele arme Leute, so viele Drogenabhängige. Und es stimmt wirklich, die Droge Crack beherrscht eine ganze Region im alten Stadtzentrum von Sao Paulo. Und man kann wirklich denken, alles, was man tun kann, ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Da habe ich mich umgeschaut und an so einem Tisch, an dem wir so diese Konversation führten, da saßen noch außer uns zwei Kinder, ein süßes 7-jähriges Mädchen und ein 9-jähriger Junge. Unsere Freunde Susanne und Marcino, die hatten die mit zu diesem Churrasco gebracht, weil sie kennengelernt haben. Sie sind Kinder einer Mutter, die 7 Kinder in einem einzigen Zimmer in einer Pension im Zentrum von Sao Paulo aufzieht. So sehen die beiden aus. Und diese Kinder, die gehen normalerweise nicht zum Churrasco essen. Und sie duschen normalerweise auch nicht. Und sie haben normalerweise auch keine sauberen Klamotten an. Aber an diesem Tag war alles etwas anders. Weil wir sie vorher abgeholt hatten, unter die Dusche gesteckt hatten, ihnen neue Klamotten besorgt hatten und los ging es zum Churrasco. Und ich habe dann zu meinem Freund, der zu da am Tisch saß, gesagt, es mag sein, dass alles, was wir tun, wie ein Tropfen auf einen heißen Stein ist. Wenn wir so die ganze Welt anschauen, müssen wir so denken. Aber wenn wir in die Gesichter der beiden schauen, dann verändert unsere Hilfe ihr Leben gewaltig. Mutter Teresa hat einmal gesagt, wollt ihr etwas Schönes für Gott tun? Es gibt einen Menschen, der euch braucht. Das ist eure Chance. Ich fasse unsere drei Bilder und Vergleiche aus der Bibel mal zusammen. Erstens, Gott möchte dich gebrauchen wie ein zerbrechliches Gefäß. Gott möchte dich wirklich gebrauchen. Du musst nicht perfekt sein. Deine und meine Unzulänglichkeiten, die ändern nichts, gar nichts, am großen, fantastischen Schatz der guten Nachricht von Jesus. Gott möchte uns gebrauchen wie Werkzeuge in seiner Hand. Du bist ein Hammer. Und Gott ist die Kraft in deinem Leben. Er will, dass du deinen Dienst auf dieser Erde entdeckst. Wir sind nämlich nicht nur durch Zufall. Und Werkzeuge sind immer Mehrzahl. Willkommen im Reich Gottes. Hier ist sicher ein guter Platz für dich, um dich für ihn einzusetzen. Gemeinsam können wir Großes erreichen. Und Gott möchte uns drittens gebrauchen, wie Gesandte des Vaters. Wie Gott Jesus geschickt hat, so sendet Jesus uns. Die Welt sieht in dir Gott am Werk. Auch wenn du denkst, dass du nicht die ganze Welt verändern kannst, die Menschen in deinem Umfeld, die werden auf jeden Fall spüren, merken, sehen und hören, wer dich sendet. Und ich bin heute hier, um dich zu ermutigen, ruhig ganz klein anzufangen, aber groß zu denken. Zum Schluss noch, vielleicht sitzt du jetzt heute hier und fragst dich, ja, gut, was der Werner jetzt gesagt hat, das hört sich schon irgendwie gut an. Aber was soll ich denn jetzt in meinem Leben verändern? Das ist heute eigentlich ganz einfach. Zuerst, sei bitte nicht so arrogant zu glauben, dass Gott dich braucht. Und zweitens, sei bitte aber so selbstbewusst und so zuversichtlich, dass er dich gebrauchen will. Und zwar genau dich. Und dann fang an. Dir fallen viele Gründe und Ausreden ein, warum du dich nicht für Gott einsetzen solltest. Ich weiß. Aber das nächste Mal, wenn du denkst, dass Gott dich nicht gebrauchen kann, dann denk mal bitte an die folgenden Personen aus der Geschichte Gottes. Noah, der Erbauer der großen Arche, hat sich betrunken. Abraham war zu alt. Isaak war ein Tagträumer. Jakob war ein Lügner. Josef wurde misshandelt. Mose war ein Mörder. Übrigens genauso wie David und Paulus. Deborah war eine Richterin. Gideon hatte Angst. Simson hatte lange Haare. Und er zerriss einen Löwen mit bloßen Händen. Rahab war eine Prostituierte. Jeremia und Timotheus waren zu jung. Sarah war zu alt. David gab vor, geistesgestört zu sein, hatte eine Affäre und rannte vor seinem eigenen Sohn weg. Elia war ein Selbstmordkandidat. Jeremia war depressiv. Jesaja predigte nackt. Jona rannte weg vor Gott. Naomi war eine Witwe. Hiob verlor alles. Johannes der Täufer aß Heuschrecken. Johannes der Evangelist war selbstgerecht. Die Jünger schliefen beim Beten ein. Martha hatte sich um alles zersorgt. Maria war zu faul. Maria Magdalena war von Dämonen besessen. Der Junge mit den Fischen und den fünf Broten war vollkommen unbekannt. Die Samariterin schlief mit mehreren Männern. Zachäus war zu klein. Petrus war jähzornig und impulsiv. Markus hat aufgegeben. Timotheus hatte ein Magengeschwür. Und Lazarus war tot. Was ist mit dir? Wir beten. Gott, du willst, dass wir dich lieben. Nicht, weil du unsere Liebe brauchst, sondern weil wir unsere Liebe zu dir brauchen. Und du willst, dass wir dir dienen. Nicht, weil du unseren Dienst brauchst, sondern weil wir diesen Dienst für dich brauchen. Ich bitte dich heute an diesem Abend, dass wir, wenn wir von hier weggehen, ermutigt sind, uns für dich einzusetzen und dass wir cool genug sind, das Ergebnis dir zu überlassen und dass wir aber wirklich angesteckt und angefeuert sind, für dich etwas zu tun, weil du in uns lebst. Ich bitte dich jetzt auch für die vielen netten Menschen, die heute hier sitzen, dass wir es in unserem Alltag umsetzen können. Morgen oder übermorgen. Aber dass wir nicht noch länger warten, unseren Hintern hochzukriegen und uns für dein Reich einzusetzen. Amen.